The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 21. Januar. Europa steht weiter politisch unter Feuer aus den USA. Der Druck kommt aber nicht nur aus dem Weißen Haus, sondern jetzt auch von den Demokraten. Gavin Newsom ist der Gouverneur von Kalifornien. Der Mann ist ein Star des liberalen Amerikas. In Davos beim Weltwirtschaftsforum, bei dem heute auch Donald Trump erwartet wird, kritisiert er die Staatenlenker, auch die in Europa. Sie würden sich gegenüber dem US-Präsidenten so unterwürfig zeigen. Bei Sky sagt er:
Just I can't take this complicity. People rolling over. I should have brought up bunch of knee pads for all the world leaders.
Ich kann diese Komplizenschaft der Menschen, die einfach kapitulieren, nicht ertragen, so sagt er. Ich hätte allen Staats- und Regierungschefs der Welt ein paar Knieschoner mitbringen sollen.
I mean, it's just pathetic. And I hope people understand how pathetic they look.
Und in der Tat, Donald Trump bestimmt weiter das Geschehen und Europa hat bislang wenig entgegenzusetzen. So möchte er eine Art Gegenentwurf zur UN gründen, unter seiner Führung natürlich. Trump entscheidet, welche Staaten eingeladen werden. Auch Wladimir Putin hat eine Einladung bekommen, heißt es. Und Trump muss allen Beschlüssen zustimmen, sonst gelten sie nicht. Board of Peace, zu Deutsch Friedensrat, will er die Organisation nennen. 1 Milliarde Dollar müssen Länder zahlen, die einen dauerhaften Sitz wollen. Kurzfristig geht es um einen Friedensplan für Gaza, heißt es. Langfristig sei globaler Frieden das Ziel. Länder, die nicht mitziehen, denen droht Trump mit der Zollkeule. Business as usual. Von Journalisten wurde Trump gestern angesprochen, wie er mit der Absage von Emmanuel Macron umgeht. Der französische Präsident möchte dem Rat nicht beitreten.
Oh, did he say that? Well, nobody wants him because he's going to be out of office very soon.
Trump hat umgehend mit 200% Zoll dargedroht, wo es seiner Meinung den Franzosen am meisten wehtut. Bei Champagner und Wein.
I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office very soon.
Laut der Schweizer Tageszeitung Blick soll das Gründungstreffen des Friedensrats morgen um 10.30 Uhr am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos stattfinden, also auf europäischem Boden. Die Botschaft von Donald Trump ist klar. Sollte er irgendwann kein Präsident mehr sein, will er trotzdem weiter das große Rad der Macht drehen. Nicht nur in den USA, sondern weltweit. Das ist die Erzählung, die er durchsetzen will. Europa kann hier nicht einfach mitspielen. In diesen Tagen braucht es eine eigene Erzählung. Eine, in der Europa als eigenständiger Kontinent auftritt und nicht als bloßer Teil der politischen Inszenierung eines amerikanischen Präsidenten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Einen anderen Blick auf Donald Trump gibt es gleich von Payne Griffin. Er hat in der ersten Trump-Regierung als Vizestabschef des US-Handelsbeauftragten gearbeitet.
You know, I think he does view Europe as an ally. But I also think he looks at the world differently from the rest of American politicians.
Außerdem, Börsenreporterin Anne Schwedt hat sich die Quartalszahlen von Netflix angeschaut. Und die Forschung zeigt, die Kuh an sich ist alles, nur nicht blöd. Die Welt blickt auf jenen kleinen berühmten Ort weit oben in den Schweizer Alpen. Beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos erwartet man die Ankunft des US-Präsidenten und seines Teams. Davos liegt in einem idyllischen Tal inmitten der Alpen und hat eigentlich nur rund 10.000 Einwohner. Derzeit versammelt sich dort die Elite aus Politik und Wirtschaft. Donald Trump residiert mit höchstem Komfort im Alpengold, ein Luxushotel, das aussieht wie ein goldenes Ei. Das dürfte ganz nach dem Geschmack des US-Präsidenten sein. Unsere Kollegin von The Pioneer, Magdalena Thiele, ist vor Ort. Ich habe sie gestern Abend angerufen, um ein paar Eindrücke von ihr zu hören. Magdalena, nimm uns mal mit. Wie ist die Stimmung gerade in Davos?
Die Stimmung ist eigentlich ziemlich ruhig. Es ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm gefühlt. Alle reden darüber, dass Trump anreisen wird. Aber noch sind alle schweizerisch entspannt und geduldig.
Bist du heute schon an der Residenz von Donald Trump vorbeigekommen, an dem USA House?
Ich bin an der Residenz von ihm noch nicht vorbeigekommen. Die liegt tatsächlich ein bisschen außerhalb von Davos, ein bisschen in den Bergen, damit man sie wahrscheinlich auch besser schützen kann. Und die ist auch wohl so abgesperrt, dass man da gar nicht wirklich rankommt. Da herrschen echt nochmal andere Sicherheitsvorkehrungen als auf dem Kongresszentrum selbst.
Und wie sieht es aus? Welche Gespräche werden da geführt? Wenn du vom Ruhe vorm Sturm sprichst, was wird da so besprochen? Geht's nur um Trump?
Es geht tatsächlich in erster Linie um Trump. Und zwar ist wohl das erste Mal, dass wenn ein Staatsoberhaupt kommt und von A nach B reisen möchte, dass dann wirklich alle Autos in Davos stillstehen. Das heißt, die Polizei sperrt vorher alle Straßen ab. Die Shuttle-Service-Leute und Taxen wissen noch nicht, wie es dann wirklich funktioniert. Sie meinen, sie wissen auch noch nicht, wann es sein wird. Also sie werden dann wirklich auf Knopfdruck quasi eingefroren. Und hier bewegt sich nichts mehr, je nachdem, wann Donald Trump wohin möchte. Und die amerikanische Delegation hat ihr Büro diesmal an einen besonderen Ort bezogen. Und zwar haben sie Räume der evangelischen Kirche hier gemietet. Das sei wohl so auch noch nicht vorgekommen. Man fragt sich jetzt, ob der Kurzfristigkeit nichts mehr anderes bekommen haben oder ob das auch ein Statement von Trump sein soll, der sich ja gerne auch als Christenversteher darstellt.
Vielen Dank, Magdalena. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Es wird sicher ein ganz spannender Tag in Davos.
Danke, Chelsea. Wir hören uns.
Und dann habe ich angerufen bei Payne Griffin. Er hat in der ersten Trump-Regierung als stellvertretender Stabschef des damaligen US-Handelsbeauftragten gearbeitet. Thanks for taking the time to talk to me today.
Of course, I'm happy to be here.
Er selbst war 2018 in Davos dabei, damals mit dem Chef Donald Trump. Heute ist Payne Griffin Senior Director bei FTI Consulting und er lebt in Frankfurt. Payne Griffin hat seinen eigenen Blick auf Trumps Art, Politik zu machen und seine Besuche in Davos.
Well, look, I mean, the Trump administration has always had a pretty significant attendance at Davos. The president attended a couple of times during his first term. I was with him in 2018 when he came to the Davos forum. I remember that year we were flooded by a significant snowstorm, and there was a real question about the logistics of how the forum would even make it happen with all that much snow. And the president came and gave, I think at the time a fairly well appreciated speech. He obviously has a different global perspective than a lot of the attendees at Davos. And so I think his voice at the forum is sort of uniquely relevant because it's a perspective that many of the attendees aren't used to hearing. And you hear that from a lot of his senior staffers during this trip today, right? Today at USA House, we heard from Treasury Secretary Scott Bessent this morning, and then USTR Jameson Greer in the afternoon. And they both echoed the president's economic policies, his national security policies. And I think that conversation received a lot of interest because it's a perspective that the forum is not used to hearing.
Er sagt, die Trump-Regierung war traditionell immer stark in Davos vertreten. Trump selbst hat mehrfach teilgenommen, unter anderem 2018, als starker Schneefall das Forum fast lahmgelegt hat. Seine Rede wurde damals recht positiv aufgenommen, obwohl er eine andere weltweite Perspektive vertreten hat als viele Teilnehmer. Gerade das hat seine Beiträge besonders gemacht. Auch beim aktuellen Besuch treten hochrangige Regierungsmitglieder wie Finanzminister Scott Bessent und der Handelsbeauftragte Jameson Greer auf. Was sie über Trumps Wirtschafts- und Sicherheitspolitik sagen, stößt dort auf großes Interesse, sagt er, da diese Positionen beim Forum eher unüblich sind. Ich habe ihn gefragt, wie er darüber denkt, dass viele in Europa glauben, dass dieser Besuch dazu dient, den Ton vorzugeben, anstatt zu verhandeln. Wie sieht er, Payne Griffin, die Rolle der USA in einem Forum, das eigentlich auf Dialog beruht, gerade jetzt, wo viele Europäer von Trumps Äußerungen zu Grönland irritiert sind? Some people say that this visit is more about setting the tone than discussing policy itself, and that he's not so much coming to listen, but to be heard. How do you see the role of the U.S. in a forum that was built on mutual dialogue, especially in a moment that's kind of fraught with bewilderment over here in Europe because of Trump's statements on wanting to take or get or purchase Greenland, for example?
Yeah, look, I mean, I think one thing that I have always said about President Trump is you need to listen to what he says. And the president has been talking about Greenland and his interest and the national security imperatives for months now, you know, really the entirety of his first term. And I think his schedule suggests that he's coming to the World Economic Forum not only to share a message, and as I said earlier, you know, it's a message that he has shared it at other forums as well, like the UN General Assembly. But it's also an opportunity for him to listen to world leaders. His schedule is full of bilateral meetings with different world leaders for the entire 2 days that he's going to be on the ground in Switzerland. And, you know, I think he really is thinking about this issue critically, right? I mean, is this the position that he wants to take at this point? He has suggested in some comments over the last 48 hours that, you know, potentially he may be looking for an off-ramp. I think that's something that he's going to be thinking about when he's in Davos. But at the same time, he's also sort of doubled down on the comments he's made. And so it's sort of unclear where he is personally. So I think that this is a really important opportunity for European leaders to get in front of the president.
Man müsse Trump beim Wort nehmen, sagt er, denn er spreche im Grunde seit seiner ganzen ersten Amtszeit über Grönland und die damit verbundenen sicherheitspolitischen Interessen. Sein Terminplan zeige, dass er nach Davos kommt, um eine Botschaft zu senden, aber auch um anderen Staats- und Regierungschefs zuzuhören, mit denen er zahlreiche bilaterale Treffen haben wird. Gleichzeitig denke Trump intensiv darüber nach, wie weit er in der Grönlandfrage gehen will. In den vergangenen 48 Stunden hat er angedeutet, dass er vielleicht nach einem Ausweg sucht. Zugleich hat er seine früheren Aussagen aber auch bekräftigt. Man weiß es also nicht. Aber Davos ist eine Gelegenheit für Europa, mit dem Präsidenten in Kontakt zu kommen. Ich habe ihn gefragt, ob Trump Europa überhaupt noch als Verbündeten sieht. Do you think that he still sees Europe as an ally? Because reading the new national security strategy, a lot of people here in Europe were reading that we are no longer partners, that the United States no longer sees Europe as an ally. Do you think that he still does?
You know, I think he does view Europe as an ally. But I also think he looks at the world differently from the rest of American politicians, right? I mean, President Trump is not using leverage that was not available to previous presidents. He's just using it in a much more aggressive way, right? Hmm. He is looking at the tools available to him and saying, you know, if I have this tool available, why shouldn't I use it? And that's a bridge that a lot of previous presidents have not crossed. You know, there's also a view inside the Republican Party that President Trump is willing to really go to the mat on certain sets of issues. And so people who support those issues should use this opportunity to push the agenda as hard as they can. And I think, you know, the president is respectful of the relationship. He just views the value of that relationship in a different way.
Payne meint, Trump sehe Europa durchaus als Alliierten, schaue aber ganz anders auf die Welt als klassische US-Politiker. Er nutze vorhandene Druckmittel viel aggressiver als frühere Präsidenten. Er fragt sich, wenn dieses Instrument da ist, warum sollte ich es eigentlich nicht einsetzen? In der Republikanischen Partei gilt er als jemand, der für bestimmte Themen sehr weit geht. Seine Unterstützer nutzen diese Chance, um ihre Agenda maximal voranzutreiben. Trump respektiert die Beziehung zu Europa, nur er bewertet das Ganze anders. Und ich habe gefragt, muss Europa wirtschaftlich stark sein, um von Trump ernst genommen zu werden? Do Europeans need to be economically strong in order to be taken seriously by him? Or do the shared values still play a big role as they had in the past?
You know, I think this is a really important message, because if you listen very closely to what the Americans are saying, and I know this is very controversial in Europe, you know, you've heard people like the USTR, the Treasury Secretary, the Commerce Secretary say they want Europe to increase its industrial competitiveness so that the Europeans can be more globally competitive, more independent. And I think there is a thread of that in the White House. Now, at the same time, there's also a view that the Europeans have been getting a sweetheart deal and that the U.S. trade deficit with Europe has become unsustainable, a black and white situation, right? There's a negotiation and there's a give and take. Now, the give and take at this point is slanted towards the United States because the president is using leverage that previous presidents haven't used. But it is an important conversation. I think that's why the administration has sent such a large delegation to Davos this year.
Payne sagt, die amerikanische Botschaft sei, dass Europa seine industrielle Wettbewerbsfähigkeit steigern soll, um global stärker und unabhängiger zu werden. Gleichzeitig gibt es in Washington die Sicht, dass das US-Handelsdefizit gegenüber Europa nicht mehr tragbar ist. Das Ganze sei nicht nur schwarz-weiß. Es ist ein Geben und Nehmen, das derzeit zugunsten der USA verschoben sei, weil Trump Hebeleinsätze, die frühere Präsidenten gescheut haben. Und genau deshalb habe die Regierung eine so große Delegation nach Davos geschickt.
And then I think that we're going to be really excited to see what ends up happening with the U.S. delegation in Davos. Payne, thank you for taking the time to give us a bit more insight on the way that the American administration right now thinks. I think that was some really valuable insight from you. Thank you so much.
Thank you.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat Anne Schwedt an der Wall Street die Märkte für uns im Blick, die gestern einen Durchhänger hatten, oder Anne?
Hallo Chelsea, ja, das kann man echt sagen. Alle drei großen Indizes sind so stark gefallen wie seit Oktober nicht mehr. Der Dow Jones ist knapp 2% ins Minus gerutscht, der S&P 500 gut 2% und die Nasdaq sogar fast 2,5%. Damit liegen S&P und Nasdaq seit Jahresanfang wieder leicht im Minus. Auslöser war wieder mal Donald Trump mit seinen Zolldrohungen im Streit um Grönland. Viele Investoren haben einfach das Gefühl, die Märkte sind sehr hoch bewertet und wenn dann jetzt neue politische Risiken dazukommen, dann werden schnell Gewinne mitgenommen. Entsprechend ist der Volatilitätsindex, der Angstindikator der Wall Street, deutlich über die Marke von 20 gesprungen. Auffällig ist auch, wohin das Geld geflossen ist. Raus aus US-Aktien und dem Dollar und rein in Gold und andere sichere Häfen. Langlaufende US-Staatsanleihen wurden verkauft, die Renditen sind hochgeschossen und erste große Investoren wie die dänische Pensionskasse kündigten sogar an, US-Staatsanleihen zu meiden, weil sie sich Sorgen um die Schuldenpolitik machen. Und all das verstärkt die Sell-America-Stimmung, die hier gerade an der Wall Street herrschte, Chelsea.
Und Anne, dann lass uns noch einen Blick auf Netflix werfen. Da gab es neue Quartalszahlen.
Ja, die Zahlen sahen eigentlich echt gut aus. Das Unternehmen kommt inzwischen auf rund 325 Millionen zahlende Abonnenten weltweit und hat Umsatz und Gewinn im vierten Quartal leicht besser gesteigert, als die Analysten erwartet hatten. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um etwa 18% gestiegen, der Gewinn sogar deutlich zweistellig, also deutlich kräftiger als noch vor einem Jahr. Treiber dahinter sind vor allem drei Punkte. Mehr zahlende Kunden, höhere Preise in einigen Märkten und das boomende Werbegeschäft. Die Werbeumsätze sind im vergangenen Jahr auf ein Mehrfaches des Vorjahres gestiegen. Netflix verdient also nicht mehr nur an Abos, sondern immer mehr auch an Anzeigen. Spannend für die Börse ist auch der Ausblick. Für 26 peilt Netflix weiteres deutliches Umsatzwachstum an und geht davon aus, dass sich die Werbeerlöse ungefähr nochmal verdoppeln. Dennoch ist die Stimmung gerade einfach sehr auf Gewinnmitnahmen ausgerichtet an der Wall Street und deshalb verlor die Netflix-Aktie nachbörslich auch um fast 5%.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass eine österreichische Kuh die Biologie-Community elektrisiert. Veronika heißt das Tier und sie ist plötzlich Gesprächsthema weit über ihren Hof hinaus. Der Grund? Veronika kratzt sich. Nicht mit der Nase, nicht an der Stalltür, sondern mit einem Stock. Mit der Zunge greift sie ein langes Holzstück, führt es gezielt an ihren Körper und lindert damit das Jucken an einer Stelle, an die sie sonst niemals herankommen würde, am Hintern. Was banal klingt, ist wissenschaftlich erstaunlich, denn Veronika nutzt ein Werkzeug, bewusst, zielgerichtet und situationsbezogen. Damit ist sie das erste bekannte Hausrind, bei dem dieses Verhalten dokumentiert wurde. Ein Zeichen von Einfallsreichtum, von Intelligenz, von Fähigkeiten, die man bislang eher anderen Tieren zugeschrieben hat. Zum Beispiel Schweinen, Schimpansen oder auch Delfinen. Delfine pflegen nicht nur hochkomplexe soziale Beziehungen, sondern auch eine Art eigene Sprache. Sie kommunizieren mit individuellen Pfeiflauten und benutzen diese Laute wie Namen. Die Delfine erkennen sich selbst, aber auch andere daran. Und dann sind da noch die Affen. Sie verfügen über unterschiedliche Warnrufe. Dieser bestimmte Ruf heißt bei der Affenart der grünen Meerkatzen, so heißen sie, Achtung, Löwe. Alle rennen dann gemeinsam auf die Bäume, aber Forscher haben beobachtet, manche Affen nutzen so einen Ruf absichtlich falsch. Sie schlagen Alarm, die anderen flüchten und währenddessen plündern die Betrüger in Ruhe das zurückgelassene Obst. Klug, strategisch und ziemlich hinterlistig. Dass Affen intelligent sind, wissen wir längst. Aber Veronika die Kuh mit dem Kratzstock stellt nun eine neue Frage. Was können Kühe eigentlich noch alles? Vielleicht tanzen sie als nächstes einen kleinen Moon Dance sozusagen. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance need the cover of October skies. Ich wünsche Ihnen jetzt einen humorvollen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine. Blush. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?